Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wisst ihr noch, wie es geschehen? Immer werden wir es erzählen, wie wir einst den Stern gesehen, mitten in der dunklen Nacht, mitten in der dunklen Nacht. Sie wissen vermutlich noch, liebe Gemeinde, wenn mitten in der Nacht ein Wunder geschieht, Licht, das Dunkel erhellt, Lobgesang ertönt, anfängliche Furcht der Freude weicht, fremde Menschen einander begegnen und Gott anbeten, dann, ja dann ist heilige Nacht. Oder? Es lohnt sich hinzuhören, wovon Lukas in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel erzählt. Ich lese die Verse 23 bis 34, die Sie auch auf dem Liedblatt abgedruckt finden. Nachdem man Paulus und Silas geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Happy End, liebe Gemeinde. Die Hirten Maria und Josef, das Kind in der Krippe, auf die wir in der Krippe hier noch blicken, sie fehlen zwar in dieser Geschichte, daher doch keine Weihnachtsgeschichte 2.0, aber das Licht, das die Dunkelheit durchbricht, ist in dieser kurzen Episode aus dem Leben des Paulus greifbar. Und keine Sorge, wenn Sie eben das Licht verpasst haben sollten, wir schauen noch einmal genauer auf diesen Text. Zunächst scheint die Lage für Paulus, den eifrigen Missionar, und Silas, seinen treuen Begleiter, ausweglos. Nicht bloß dunkel, wie damals bei den Hirten auf den Feldern in Bethlehem, sondern finster ist es um sie. Über ihnen wölbt sich kein Sternenhimmel. Sie sitzen im Gefängnis, genauer im Innersten des Gefängnisses, Zelle ohne Aussicht, die Füße im Block gesichert. Der Tag, der hinter ihnen liegt, war nicht viel besser. Paulus und Silas warben schon einige Tage im nordgriechischen Philippi für die Sache Jesu. Da bescherte eine allzu redselige Magd den beiden mehr Aufmerksamkeit, als ihnen eigentlich lieb war. Und schnell begriffen einige von denen, die in Philippi das Sagen hatten, dass das Gerede der beiden Fremden über Jesus Christus, den Sohn Gottes, Retter der Welt, mehr als nur den harmlosen Durst der Mitbürger nach etwas religiöser Wellness stillte. Ihre Botschaft weckte auch einen gefährlichen Hunger nach Gerechtigkeit. Und diese Art des Hungers, das wussten die Mächtigen im Römischen Reich und das wissen die Despoten der Welt bis heute, sie führt schnell zu Zank und Unruhe. Auf dem Marktplatz der Stadt wurde Paulus und Silas daher rasch der Prozess gemacht. An dessen Ende riss man ihnen die Kleider herunter, schlug sie mit Stöcken und warf sie ins Gefängnis. Das Schicksal politischer Gefangener hatte sie nun ereilt, Ausgang ungewiss. Über die Gefühlswelt der beiden tragischen Helden erfahren wir nichts. Von Angst und Verzweiflung hören wir kein Wort. Das Nachtgebet, das Paulus und Silas anstimmen, ist seltsamerweise weder Bitte noch Klage noch Flehen, sondern Lobpreis. Vielleicht ist es dem Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, das vor Zeiten in Bethlehem erschallte, gar nicht so fremd. Denn auch wo kein Stern zu sehen, bleibt doch denen, die mit der Überlieferung der Alten vertraut sind, die Erinnerung an und die Hoffnung auf das Licht, das einst die Dunkelheit durchbrach. Wechseln wir die Szene, kommen wir nach Berlin. Gefängnis Berlin-Tegel, ein roter Backsteinbau, keine 6 Kilometer Luftlinie von uns entfernt. Hier war vor 80 Jahren der Jesuitenpater Alfred Delp inhaftiert. Er war Mitglied des Kreisauer Kreises und Teil des Widerstandes gegen Adolf Hitler und den Nationalsozialismus. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 wurde Delp festgenommen und in einem Prozess vor dem Volksgerichtshof wegen Hoch- und Landesverrats zum Tod durch den Strang verurteilt. Nach Monaten der Haft schlug er ein Angebot der Gestapo aus: Freilassung gegen Ordensaustritt. Das war mutig, ja, todesmutig. So hielt er fest an seinem Bekenntnis und blieb weiter in Haft. Am Dreikönigstag des Jahres 1945, also ziemlich genau vor 80 Jahren, da schrieb er in seiner Zelle: Und dann dieses Fest, Epiphanias, Dreikönig, in diesem Jahre, in diesen Zeiten, in denen die Menschen hungern nach dem Stern und ihnen doch keiner erscheint, weil ihre Augen gehalten sind. Was habe ich gebetet? Um einen Weihnachtsstern, ein Licht in der Sache. Auch die Mauern des Tegeler Gefängnisses gerieten unter den Angriffen alliierter Bomber manches Mal schon ins Wanken. Aber sie fielen nicht. Als sich am 2. Februar 1945 für Alfred Delp die Gefängnistür öffnete, führte sein Weg an den Galgen nach Plötzensee. Gewaltsam hat man ihm dort sein Leben genommen. Seine innere Freiheit aber, zu glauben, zu hoffen, zu beten, sein freies Gewissen, all das konnte ihm keiner nehmen. So war er frei und unfrei zugleich, hier gefangen und gebunden, dort errettet und gelöst. Von Tegel zurück ins antike Philippi, zu Paulus und Silas und ihrem Nachtgebet. Ob die beiden nun tatsächlich Ehre sei Gott in der Höhe rufen oder mit anderen Worten gen Himmel beten, wir wissen es nicht. In jedem Fall aber murmeln sie ihr Gebet nicht bloß leise oder verschämt vor sich hin, sondern sie singen es mutig und laut. Und so wird ihr Lobpreis auch zum Bekenntnis. Ihre kräftigen Stimmen tragen das Gotteslob vom Innersten des Gefängnisses durch Fluren und Türen hinaus in die Freiheit und hin zu Gott. Und es hörten sie, die Gefangenen, so berichtet Lukas. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn es nun so oder ähnlich klang, plötzlich leuchtete da tatsächlich etwas auf von Gottes Heil. Worte werden zum Licht, die das Dunkel erhellen. Köpfe erheben sich, neigen sich und lauschen. Erst zweifelnd, dann staunend. Finger trommeln die Melodie, die sie ihren Weg bahnt, mit. Und die Fesseln, in denen die Hände liegen, werden plötzlich weit. Nichts bleibt hier ungehört von dem, was Paulus und Silas um Mitternacht zum Himmel rufen. Doch woher nehmen die beiden die Kraft? Woher den Mut? Woher die Hoffnung? So fragen wir. Und woher nahmen andere nach ihnen, wie Alfred Delp, Dietrich Bonhoeffer, Bekannte und Unbekannte in ähnlich auswegloser Situation, Kraft, Mut und Hoffnung und den unerschütterlichen Glauben an das Licht, das alle Finsternis zu durchbrechen vermag? Geschlagen und gefoltert bewahren sich Paulus und Silas in der Gefangenschaft dort, wo kein Stern zu sehen, eine Freiheit der besonderen Art. Aus solch kostbarer Freiheit lebte wohl auch Alfred Delp in seinen letzten Tagen. Über sie dachte er nach, als er am 6. Januar 1945, knapp 4 Wochen vor seiner Hinrichtung, in seiner Zelle schrieb: In diesen Wochen der Gebundenheit habe ich dies erkannt, dass die Menschen immer dann verloren sind und dem Gesetz ihrer Umwelt, ihrer Verhältnisse, ihrer Vergewaltigungen verfallen, wenn sie nicht einer großen inneren Weite und Freiheit fähig sind. Wer nicht in einer Atmosphäre der Freiheit zu Hause ist, die unantastbar und unberührbar bleibt, allen äußeren Mächten und Zuständen zum Trotz, der ist verloren. Und weiter schreibt Delp: Die Geburtsstunde der menschlichen Freiheit ist die Stunde der Begegnung mit Gott. Was Begegnung mit Gott bedeutet, das wusste Paulus. Auf seinem Weg nach Damaskus umleuchtete ihn einst ein Licht. Der Himmel öffnete sich und er hörte eine Stimme: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es war diese Begegnung mit Gott, die sein Leben von Grund auf verändern sollte. Vom Saulus zum Paulus, vom hassgetriebenen, eifernden Christenverfolger zu einem Christusfolgenden, frei vom Wahn, anderen das Leben schwer zu machen, frei zum Handeln im Zeichen der Liebe. Die Geburtsstunde der menschlichen Freiheit ist die Stunde der Begegnung mit Gott. Wer in aller Gebundenheit zu einer großen inneren Weite und Freiheit fähig ist, hat doch tatsächlich guten Grund, ein Loblied anzustimmen, auch in des Lebens Finsternissen. Was Paulus und Silas dann erleben, das mag man nun gottgewirktes Wunder oder schlicht Zufall nennen. Plötzlich geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. So erzählt es Lukas. Paulus und Silas, die sich in der Gefangenschaft eine innere, im Glauben an Christus gründende und von Gott geschenkte Freiheit bewahrten, sind nun auch wieder frei von äußeren Fesseln und Ketten. Und mit ihnen alle anderen im Gefängnis. Alles schläft, einsam wacht. In dieser Nacht aber gilt das Umgekehrte. Alles wacht und nur einer schläft. Es ist der Kerkermeister. Als dieser abrupt aus dem Schlaf gerissen wird, da glaubt er schnell handeln zu müssen. Nur einen Ausweg sieht er für sich. Er will sich das Leben nehmen. Denn er weiß, dass man ihn allein und wen auch sonst für das Entfliehen der Gefangenen verantwortlich machen wird. Wer bisher an einem Wunder zweifelte, erlebt es nun. Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. So ist noch einmal laut und klar die Stimme des Paulus zu hören. Doch sollte das wahr sein? Niemand ist geflohen. Sie könnten ja alle wegrennen, doch keiner tut's. Ist das zu glauben? Der Kerkermeister fordert ein Licht. Hier ist es nun. Als es hell um ihn wird, um ihn und seine Gefangenen, als Licht ins Dunkel kommt, da fällt er auf die Knie und von seinen Schultern fällt die ganze Last der grausamen Befehle, die man ihm immer und immer wieder aufgebürdet hatte. Tatsächlich, keiner ist entflohen. Die Herrschaft der Gewalt über die Gefangenen ist einer unverhofften Rücksichtnahme durch die Gefangenen gewichen. Als der Kerkermeister dies begreift, versteht, dass die Befreiten sich um seinetwillen, ja, um seines Lebens willen zurücknehmen, nicht weglaufen, da fallen auch seine Fesseln ab. Manche Ängste, Sorgen, Zwänge. Er spürt, dass sich in diesem Moment alles verändert und sein ganzer Körper zittert. Liebe Gemeinde, wir kennen das noch von den Hirten auf dem Felde bei Bethlehem. Als es mitten in der Nacht hell um sie wurde, der Engel des Herrn zu ihnen trat und die Klarheit des Herrn um sie leuchtete, da fürchteten sie sich sehr. So ist das nun mal, wo man mit dem Göttlichen in Kontakt kommt. Wem das nun aber zu mystisch erscheint, der darf das Zittern auch ganz profan deuten. Denn ja, im Moment der Befreiung ist keineswegs jedem nach Jubel zumute. Manchen packen da Furcht und Erschrecken. Furcht davor, was nun kommen wird. Erschrecken angesichts dessen, was geschehen. Zu Recht, denn erschreckend ist, was zuvor hinter hohen Zäunen und dicken Mauern verborgen lag. Wenn wir Ende des Monats der Befreiung von Auschwitz gedenken, dann kann aus dem Zittern auch nach 80 Jahren noch ein furchterfülltes Erstarren werden. Was kam dort bloß ans Licht, als die Befreiung da war? Bleiben wir aber einen Moment in der Gegenwart. Nach dem Sturz des Assad-Regimes öffneten sich im vergangenen Monat im berüchtigten Gefängnis Saidnaya in Damaskus die Tore. Um die Welt gingen Berichte von Zellen in absoluter Dunkelheit, verdreckt und blutverschmiert. Dort saßen sie, die politischen Gefangenen des Regimes, oft einfache Leute, deren einziges Vergehen darin bestand, für die Freiheit in ihrem Land auf die Straße zu gehen. Von mehreren 10.000 bis zu 100.000 Menschen wird gesprochen, die hier ihr Leben ließen. Und jetzt, heute, zu Recht zittern die Wächter und Folterknechte, die Schergen des Regimes, ob nun groß oder klein. Sie zittern zu Recht, da endlich Licht ins Dunkel kommt. Viel wird es wohl unter ihnen geben, die sich jetzt die bange Frage stellen: Wie komme ich mit meinem Leben davon? Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Schwer wiegt die Last begangener Schuld. Gering ist die Hoffnung auf Verständnis, Mitleid, Rücksichtnahme. Doch, wir wissen das in diesem Land, ob eine befreite Gesellschaft auch zu einer freien Gesellschaft wird, das entscheidet sich nicht zuletzt an einem fairen Umgang mit den Tätern von einst. Rechtsstaatliche Gerichtsverfahren bieten dabei auch für die Opfer die größte Chance, dass geschehenes Unrecht, dass ihre Schicksale nicht im Dunkel bleiben, sondern ans Licht kommen. Für Syrien, das Land und die Menschen wollen wir das Beste hoffen und wissen doch, dieses Kapitel ihrer Geschichte ist noch lange nicht geschrieben. Kehren wir zurück zur bereits erzählten, geschriebenen Geschichte, zurück ins nordgriechische Philippi. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Lautet da die Frage des Kerkermeisters, der gerade sein Gefängnis und das, was ihm damit verband, hinter sich gelassen hat. Paulus und Silas antworten ganz schlicht: Glaube an den Herrn Jesus. Und was dieser Glaube nun bedeutet, worin er gründet und worauf er zielt, das erläutern sie dann wohl dem Kerkermeister und seiner Familie zugleich. Doch für viele Worte bleibt in dieser nächtlichen Stunde keine Zeit. Und sie braucht es wohl auch nicht, denn gemeinsam haben sie doch gerade erlebt, dieser wundersamen Nacht. Jesus ist kommen. Nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Und das Erste, was der des Quälens, Folterns und Bewachens müde gewordene Kerkermeister mit dieser neu gewonnenen Freiheit anfängt, ist ein Akt tätiger Nächstenliebe. Er wäscht den Gefangenen die Striemen. Nun sieht er sie, die Wunden, die auch er verantwortet. Er kann sie nicht heilen, doch von nun an will er ein anderer sein. Längst weiß er, dass er in dieser Nacht zwei Engeln begegnet ist, wovon sie singen und sagen, das glaubt er. Und er kann bekennen, ich glaube. Und er lässt sich und die Seinen taufen. Gemeinsam essen sie und freuen sich. Und vielleicht, ja vielleicht beginnt nun auch der Kerkermeister ein Loblied anzustimmen. Allen Grund dazu hätte er. Und warum dann nicht weihnachtlich mit Paul Gerhardt singen? Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Und wer so singen kann, liebe Gemeinde, wer so singen kann, weiß, wie christliche Freiheit klingt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.